DW Menschen und Märkte.
Herzlichen Glückwunsch, WTO. Die Welthandelsorganisation feiert heute ihren 20. Geburtstag. Mehr dazu am Ende dieser Sendung. Vorher befassen wir uns mit dem EU-Parlament, das die Bankenunion beschlossen hat. Außerdem RWE liefert Gas in die Ukraine und die Aktienmärkte stehen unter Druck. Besonders der deutsche Tech-DAX leidet zurzeit. Das sind die Themen in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Das EU-Parlament hat gesprochen. Die lang umstrittene Bankenunion ist nun da. Heute Mittag haben die Abgeordneten mehrheitlich die neuen Regeln zur Bankenabwicklung und zur Einlagensicherung verabschiedet. Wichtig für den Kunden: Einlagen bis zu 100.000 Euro sind nun europaweit abgesichert, wie bislang durch die sogenannte Einlagensicherung bei deutschen Geldhäusern. Mit der Bankenunion will die EU verhindern, dass Banken im Havariefall ganze Volkswirtschaften in den Abgrund ziehen. Das Versprechen an die Steuerzahler lautet: Ihr müsst demnächst nicht mehr unbegrenzt für die Fehler der Banker zahlen. Wolfgang Landmesser mit Einzelheiten.
Die Bankenunion, ein sperriger Begriff. Aber am Ende geht es vor allem um zwei Dinge, sagt der christdemokratische Europaabgeordnete Gunnar Höckmark.
This new legislation stipulates what is had to happen when a bank needs to be resolved.
Wir haben geregelt, dass eine Bankpleite möglichst geringe Folgen für die Steuerzahler und die Stabilität des Finanzsektors hat. Wir haben das Prinzip festgelegt, dass die Aktionäre einer Bank als erste für die Verluste gerade stehen müssen. Die gemeinsamen Regeln für die Schließung oder Sanierung von Banken hat der schwedische Abgeordnete mit den Mitgliedstaaten ausgehandelt. In Zukunft entscheidet ein neues Abwicklungsgremium, wie eine Pleitebank geschlossen wird. An einem Wochenende soll das über die Bühne gehen. Die Banken müssen außerdem in einen neuen Abwicklungsfonds einzahlen. Aber zuerst sollen die Eigentümer und Gläubiger der Banken haften, wenn Milliardenlöcher zu stopfen sind. Ein klarer Fortschritt, sagt der grüne Finanzexperte Sven Giegold.
Durch die Bankenunion wird es viel schwieriger in Zukunft, mit Steuerzahlergeldern Pleitebanken zu stabilisieren. Das ist ein guter Schritt. Die Banken müssen ihre Kosten selbst bezahlen.
Andererseits, 100%ige Sicherheit für die Steuerzahler wird es bei Bankpleiten auch in Zukunft nicht geben.
Die Schlupflöcher konnten wir ein Stück weit schließen, aber unter bestimmten Ausnahmefällen können auch weiter Steuerzahlergelder fließen. Das gehört zur Wahrheit dazu.
Kritisch könnte es beim bevorstehenden Bilanzcheck werden. Die Europäische Zentralbank wird die europäischen Banken auf Risiken durchleuchten. Das Ergebnis könnten große Lücken beim Eigenkapital sein. Und dann ist wieder die Frage, wer muss einspringen? Aber die meisten Europaabgeordneten sind überzeugt, in den vergangenen Jahren haben sie den Finanzsektor umfassend reguliert. Die Lehren aus der Finanzkrise seien gezogen worden, sagt der FDP-Europaabgeordnete Wolf Klintz.
Der Finanzsektor hat uns vorgeworfen, dass wir ihn in den letzten Jahren mit einem wahren Regulierungstsunami überzogen hätten. Ich glaube, dass alle Projekte, die wir angefasst haben, richtig waren und dass es notwendig war, diese Projekte zu beschließen.
Zur Bankenunion gehört auch die neue Bankenaufsicht bei der Europäischen Zentralbank und gemeinsame Regeln zur Einlagensicherung in den Mitgliedsländern. Der Rahmen für die Finanzmärkte stimme soweit, findet auch der grüne Sven Giegold, nachdem in den Jahren vor der Krise die Regeln quasi abgeschafft worden sind. Aber wirklich Ruhe sei damit noch lange nicht.
Das liegt vor allem daran, dass wir uns nicht trauen, faule Schulden abzubauen und umgekehrt hohe Vermögen zu besteuern. Solange wir das nicht tun, wird auch die Krisengefahr nicht vorbei sein. Da helfen auch die Regeln alleine nichts.
In der Steuerpolitik müssten die Mitgliedstaaten an einem Strang ziehen und Vermögenssteuern dürften kein Tabu sein für höhere staatliche Einnahmen und mehr Gerechtigkeit.
Aus Straßburg berichtete Wolfgang Landmesser. Seit der Annexion der Krim durch Russland fürchten die Ukrainer nicht mehr nur um ihre territoriale Integrität, sie sorgen sich auch um ihre Gasversorgung, die bislang durch Lieferungen aus Russland sichergestellt worden war. Nicht nur haben die Russen ihre Rabatte widerrufen, was für die Ukraine eine plötzliche Preiserhöhung von mehr als 40% bedeutet, die Lieferungen könnten auch ganz eingestellt werden. Und da naht Hilfe aus dem Westen. Der Energiekonzern RWE liefert ab sofort Gas in die Ukraine. Jürgen Döschner berichtet.
Als erster europäischer Energieversorger liefert RWE ab sofort Erdgas an die Ukraine. Wie der Essener Konzern heute mitteilte, erfolgen die Lieferungen über polnische Pipelines. Der Weg über die Slowakei steht wegen technischer und politischer Probleme noch nicht zur Verfügung. Über die genaue Menge und den Preis wollte das Unternehmen keine Angaben machen. Die Ukraine befürchtet im Konflikt mit Moskau einen Stopp der Erdgaslieferungen aus Russland und hatte in den vergangenen Tagen in Frankreich und Deutschland um Hilfe gebeten. Die Nachricht über die schnelle Gaslieferung kommt überraschend, da Gazprom bislang nach eigenen Angaben seine Lieferungen an die Ukraine noch nicht gekürzt hat. Die Bundesregierung wurde nach Auskunft von RWE über die Gasexporte an die Ukraine informiert.
Jürgen Döschner aus Essen. Gestern konnte sich der DAX wieder einmal ein wenig erholen. Der Tech-DAX hingegen nicht. Er steht weiter unter Druck. Sind Hightech-Papiere inzwischen einfach zu teuer geworden? Gelten sie als grundsätzlich überbewertet? Oder sehen wir hier den Vorboten einer generellen Bass? Samir Ibrahim wird diese Fragen beantworten.
Die Nachricht klingt zumindest erst einmal merkwürdig. Der Suchmaschinenanbieter Google kauft sich einen Hersteller für Drohnen. Aber wozu? Ganz einfach, sagt Christoph Schmidt vom Vermögensverwalter NMF und grinst.
Google möchte natürlich Werbung verkaufen und Werbung verkauft man nur, wenn man alle Leute erreicht. Und je mehr Leute man erreicht, umso mehr Werbung kann man verkaufen. Und mit der Übernahme dieses, ja ich sag mal, Flugzeugherstellers verspricht man sich Flugzeuge, die dann 5 Jahre lang in der Luft fliegen, solarbetrieben und dann ein WLAN oder sag ich mal ein Funknetz ausstrahlen, mit dem man dann Highspeed-Internet bekommt.
Nun hat der Zukauf von Unternehmen bei den Internetriesen wie Google oder Facebook so etwas wie eine Tradition. Noch gut in Erinnerung ist beispielsweise der WhatsApp-Deal von Mark Zuckerberg oder die Übernahme von Instagram durch Facebook. Das soziale Netzwerk überrascht seinerseits seine Anleger nun mit einer Nachricht, die für einige Skepsis sorgt. Facebook will den Zahlungsverkehr ermöglichen und hat in Irland deshalb eine Banklizenz beantragt. Analysten wie Christoph Schmidt sehen das allerdings kritisch.
Weil das ein sehr sensibles Thema ist. Es gibt bisher noch keine Bezahllösung im Internet, die wirklich das Siegel verdient, absolut sicher zu sein. Zwar jeder Anbieter, PayPal zum Beispiel inklusive, sagt natürlich, wir sind sicher und wir sind bequem, wenn man es nutzen möchte. Aber 100%ig sicher kann man sich da halt nie sein.
Ob es funktioniert, bleibt also abzuwarten. Doch das ist für die IT-Branche nichts Neues. Sie muss sich ohnehin ständig neu erfinden, sagt Ulrich Trabert, Analyst beim Bankhaus Metzler. Im Moment stehe die Branche vor großen Umbrüchen und die machten sogar vor traditionellen Konzernen aus Deutschland nicht Halt. SAP, der größte deutsche Softwareanbieter, war zuletzt selbst auf Einkaufstour und hat verschiedene bekannte Start-up-Unternehmen übernommen. Das Geld dazu ist da, sagt Trabert, und die Einkaufstour angesichts der vielen neuen Entwicklungen durch Facebook, Google und Co. auch nötig.
SAP bemüht sich, da den Anschluss zu halten. Auf der einen Seite trainiert man natürlich die eigenen Mitarbeiter, auf der anderen Seite kauft man Expertise zu, um sich dieses Wissen sozusagen zu eigen zu machen.
Die Branche, sagt Ulrich Trabert, steht vor einem Paradigmenwechsel. Den haben auch die Anleger schon festgestellt. Ob das alles so klappen kann, ist eine Frage, die seit ein paar Wochen schon auf dem Parkett gestellt wird. Aktien von Google, Facebook oder Apple sind in der Vergangenheit stets willkommen gewesen. Nun haben sie einen herben Dämpfer bekommen. Die US-Technologiebörse Nasdaq brach regelrecht ein, auch der deutsche Tech-DAX ging in die Knie. Ein neues Misstrauen gegenüber der Branche sei das aber nicht.
Bestimmte Aktien sind sehr gut gelaufen, also waren teuer. Dann kommen, ich sage jetzt mal, bestimmte Ereignisse dazu, wie beispielsweise die Krise in der Ukraine. Das sind dann Auslöser für Gewinnmitnahmen, wo man sagt, die streicht man ein, weil die Situation wird jetzt unsicherer.
Jetzt werden die Bilanzen für das erste Quartal fällig und die Erwartungen sind hoch. Vielleicht zu hoch, warnen die Analysten. Gut möglich, dass sie nicht erfüllt werden können. Dann ginge der Ausverkauf bei den Internetaktien direkt weiter.
Aus unserem Studio an der Frankfurter Börse berichtete Samir Ibrahim. Am 15. April 1994, also heute vor 20 Jahren, entstand aus der Welthandelsrunde GATT die Welthandelsorganisation WTO. Sie ist neben der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds eine der drei großen supranationalen Organisationen, die sich mit Handelsfragen und globaler Wirtschaftspolitik beschäftigen. Doch ein neues Welthandelsabkommen, die sogenannte Doha-Runde, ist noch lange nicht in Sicht. Statt des großen Wurfs gibt es nur noch kleine Schritte. Ständig werden neue bilaterale Handelsabkommen abgeschlossen. Wer braucht da eigentlich noch die WTO? Meine Kollegin Rainer Breuer über den Geburtstag einer Organisation, die ihre schleichende Marginalisierung befürchten muss.
Die WTO ringt verzweifelt um ihre Glaubwürdigkeit. Der Architekt des Welthandels, der Wegbegleiter der Globalisierung, so sieht sich die UN-Sonderorganisation mit Sitz in Genf gerne selbst. Als sie 1994 gegründet wurde und zum 1. Januar 1995 ihre Arbeit aufnahm, waren die Erwartungen groß. Handelshemmnisse sollten wegfallen, der Protektionismus sollte eingegrenzt werden und für Entwicklungsländer sollte der Zugang zu den Märkten der Industriestaaten erleichtert werden. Doch es kam anders. Politische Querelen, verkrustete Strukturen und der rasante Fortschritt, auf den die Organisation keine schnellen Antworten parat hatte, haben die WTO zu einem Relikt alter Zeiten gemacht.
Die Welthandelsorganisation ist ausschließlich von ihren Mitgliedern getrieben und abhängig von ihren Mitgliedern. Das sind die Staaten, die weiterhin sozusagen sich die Versäumnisse ankreiden lassen müssen, und diese sind insbesondere, dass es der WTO nicht gelungen ist, institutionell sich so zu reformieren, dass ihre Rechtsordnung weiterentwickelt werden kann.
Sagt Christian Tietje, Professor für internationales Wirtschaftsrecht. Während sich das Welthandelsrecht in den vergangenen 20 Jahren nur langsam entwickelt hat, kann man für den Welthandel genau das Gegenteil feststellen. Er ist enorm gewachsen. Die Zeit sei damit überreif für eine erste umfassende Überarbeitung des WTO-Pakets, sagt Achim Rogmann, Professor für Außenwirtschaftsrecht.
Das Welthandelsrecht ist insgesamt gesehen in den letzten 20 Jahren nahezu auf der Stelle getreten. Zudem ist auch die Einbeziehung der Entwicklungsländer in die Entscheidungsprozesse noch nicht weit fortgeschritten. Wir müssen berücksichtigen, inzwischen wird die breite Mehrheit der WTO-Mitglieder aus dem Kreis der Entwicklungsländer gestellt. Diese verfügen aber nach wie vor häufig nicht über das Know-how und die Ressourcen, um ihre Interessen nachhaltig bei den Verhandlungen einbringen zu können.
Sagt Rogmann. Aber man sollte auch nicht alles schlecht reden. Schließlich ist die WTO immer noch das einzige Forum, wo auf internationaler Ebene Regeln für den Welthandel beschlossen werden.
I think two big achievements. One,
die WTO hat in den letzten Jahren zwei wichtige Sachen erreicht. Das eine ist die Aufnahme zahlreicher neuer Staaten, von denen einige sehr wichtig für den internationalen Handel sind, wie China, Russland oder Saudi-Arabien. Die WTO ist gewachsen und sie hat es geschafft, eine große Anzahl von Entwicklungsländern mit ins Boot zu holen. Und die zweite Errungenschaft ist das Ergebnis der Bali-Konferenz. Die WTO-Mitgliedstaaten haben Ende vergangenen Jahres gezeigt, dass sie ein Paket aushandeln können, das den Freihandel fördert. Sagt Simon Evenet, Professor an der St. Gallen-Universität. Seit der Konferenz auf der indonesischen Insel Bali schimmert Optimismus durch. Ende vergangenen Jahres haben sich die Mitgliedstaaten auf ein Paket geeinigt. Es ist das erste umfassende Abkommen seit der Gründung der WTO. Als Durchbruch, als Fortschritt, ja fast als ein Wunder wurde es gefeiert. Mit Tränen in den Augen verkündete der WTO-Generaldirektor das Ergebnis. Die WTO hat geliefert, sagte damals Roberto Azevedo. Es war die Rettung der Organisation, ein kleiner Hoffnungsschimmer, immerhin etwas. Und dennoch, für Professor Simon Evenet sieht die nahe Zukunft aber eher düster aus. Der Erfolg von Bali war zwar ein Schritt vorwärts, aber es ist schnell klar geworden, dass die WTO nicht auf diesen Impuls aufbauen will. Die Staaten sind nicht zu Kompromissen bereit, die die WTO funktionsfähig machen. Ich denke, dass die Aussichten für die nächsten 5 bis 10 Jahre eher düster sind, sagt Evenet. Um ihre Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen und weiter eine wichtige Rolle im internationalen Handel zu spielen, ist sicherlich eine innere Katharsis notwendig. Neue Ansätze müssen her, vielleicht sogar neue Strukturen. So sollte etwa dem Sekretariat in Genf mehr Handlungsspielraum gegeben werden. Auch das Entscheidungsprozedere hindert die WTO daran, sich schnell an neue Entwicklungen anzupassen. Dumm ist nur, dass Änderungen in der Struktur und der inneren Verfassung der UN-Sonderorganisation nur durch einen einstimmigen Beschluss eingeführt werden können. Und das scheint utopisch. Eine Alternative zur Einstimmigkeit ist in naher Zukunft nicht in Sicht. Denn mal im Ernst, keine der großen Mächte wird jemals akzeptieren, überstimmt zu werden. Fraglich ist auch, ob die Verhandlungen über die Doha-Runde erfolgreich zu Ende gebracht werden können. Aber vielleicht ist dieser Skeptizismus übertrieben. Vielleicht wird ja der nächste runde Geburtstag wieder mehr Anlass zur Freude geben. Es bleibt nur zu hoffen, dass in Zukunft die Mitgliedstaaten mehr Kooperationswillen zeigen als bisher.
Die unsichere Zukunft der WTO, die Welthandelsorganisation, wird heute 20 Jahre alt. Mit diesem Beitrag von Rainer Breuer endet unser heutiger Podcast. Fürs Zuhören bedanken sich Jan Eisenberg in der Technik und Dirk Ulrich Kaufmann am Mikrofon. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.